Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Einen schönen guten Tag. Morgen ist es ein Jahr her, dass der amerikanische Journalist Ivan Gershkovich in Russland festgenommen wurde. Vorwurf: Spionage. Der Korrespondent des Wall Street Journal sitzt seitdem im Gefängnis und wird es womöglich so schnell auch nicht wieder verlassen. Erst vor wenigen Tagen hat ein Gericht in Moskau verfügt, dass seine U-Haft bis Ende Juni verlängert wird. Was diese Situation mit anderen noch im Lande verbliebenen Auslandsjournalisten macht, darüber sprechen wir mit der Moskauer Korrespondentin des Spiegel. Darüber hinaus fragen wir, ob Kardinal Wölki das renommierte Kölner Domradio unter seine Kuratelle stellen möchte, und blicken zurück auf 60 Jahre Radio Caroline. Die älteren Rock- und Popfans erinnern sich. Es ist eine Art Geiselhaft, in der die Moskauer Regierung den US-amerikanischen Journalisten Ivan Gershkovich hält. Und es ist auch eine Warnung an die in Russland verbliebenen Auslandskorrespondenten. Christina Hebel ist seit knapp 8 Jahren für den Spiegel in Moskau tätig. Ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, wie sie die Verhaftung von Gershkovich erlebt hat.
Ja, das war ein großer Schock, den Kollegen zu sehen, wie er da abgeführt wurde in Handschellen, weil es einfach ein Exempel war, was die russischen Sicherheitsbehörden statuiert haben gegen einen westlichen Auslandskorrespondenten. Wir waren ja bis dahin eigentlich nicht angefasst worden, sag ich einmal so, weil wir alle hier beim Außenministerium akkreditiert sind. Und das war einfach ein Frontalangriff gegen uns westliche Korrespondenten. Und der Tatbestand der Spionage ist ja absolut absurd. Ivan Gershkovich, unser Kollege hier, hat als Journalist gearbeitet, recherchiert und das sehr gut. Und es geht Putin und dem Kreml allein darum, ihn als Geisel zu halten, um im Westen inhaftierte, verurteilte Staatsbürger freizupressen. Und das ist wirklich ein krasser Einschnitt gewesen.
Wie hat sich Ihre Arbeitsweise seitdem verändert?
Wir wägen noch mehr ab. Also ich spreche fast täglich mit der Redaktion in Hamburg, was und vor allen Dingen, wie ich berichten kann. Dabei geht es nicht nur um mich, sondern auch um unsere Gesprächspartner, die ich nicht gefährden möchte. Und ich reise auch noch weiter durchs Land. Und deshalb geht es darum, auch genau zu überlegen, wie das möglich ist, wie wir die Arbeit auch vor Ort organisieren können. Ich bin mit einer russischen Juristin in Kontakt, die mit mir diese Risiken abwägt und auch Anwälte vor Ort mittlerweile organisiert, falls etwas passiert, dass jemand dort ist.
Ja, wie frei können Sie denn reisen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Sagen Sie jetzt, ich setze mich in den Zug und fahre einfach irgendwo hin, oder müssen Sie das auch bekannt geben?
Nein. Muss ich nicht.
Das heißt, Sie sind frei, wirklich auch im Land herumzureisen und Menschen anzusprechen?
Ja, das bin ich. Aber natürlich wissen die Sicherheitsbehörden, wie ich und wo ich mich bewege. Da mache ich mir keine Illusion.
Haben Sie da Hinweise?
Ja, das habe ich durchaus. Ich erinnere mich an eine Reise Ende des Jahres. Da war ich in Südrussland unterwegs und habe eine Frau eines eingezogenen Reservisten getroffen. Und als ich fertig war mit dem Interview, mit dem Gespräch und auf die Straße kam, standen dort 2 Männer mit Kamera und Mikrofon und sprachen mich mit Namen an und stellten mir provozierende Fragen, wie warum die Deutschen den Faschismus in der Ukraine doch finanzieren würden, und gingen mir sehr, sehr hinterher und haben immer die Kamera auf mich draufgehalten. Und das war natürlich nicht ein einfaches Kamerateam, das war klar Mitarbeiter, die mit den Diensten hier zusammenarbeiten. Und es gibt auch einen zweiten Vorfall. Vor wenigen Wochen stand hier vor meiner Tür die Polizei, weil ich eine Woche vorher bei einer Aktion von Frauen eben auch eingezogener Männer war. Und bei solchen Aktionen oder Versammlungen filmen uns Vertreter der Sicherheitsbehörden ab und erkennen uns eben durch Gesichtserkennungssoftware. Und sie kamen dann hierher, um mir quasi zu drohen und mich zu warnen, zu der nächsten Aktion zu gehen und auch zu berichten. Es ging ganz klar darum, dass ich nicht berichten sollte.
Wie geht man damit um?
Natürlich macht das was mit mir und macht mir auch Angst. Allerdings war ich auch einfach danach sehr wütend über die Art, wie das lief, wie sie hier zu mir nach Hause gekommen sind. Das war auch ein Einschnitt, weil bisher die Sicherheitsbehörden das bei Auslandskorrespondenten nicht gemacht haben. Und es gab mehrere Kollegen, die davon an dem Abend betroffen waren. Ich habe danach berichtet. Ich bin nicht dahin gegangen zu dieser Veranstaltung, aber ich habe aus der Ferne berichtet, weil ich mich da nicht zensieren lassen will.
Wie funktioniert denn die Kommunikation mit staatlichen Stellen? Denn ich nehme an, Sie müssen ja auch mal Anfragen stellen. Sie müssen ja informiert werden, wie wir es jetzt aus dem Westen zum Beispiel kennen, dass man eine Pressemitteilung bekommt, dass man zu Pressekonferenzen eingeladen wird zum Beispiel.
Also mit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine hat sich diese Kommunikation ja begrenzt und beschränkt sich auf ein Minimum. Wir sind eben als deutsches Medium hier aus Sicht des Kremls, des Staates, ein Vertreter eines hier, wie es heißt, unfreundlichen Staates. Deshalb findet diese Kommunikation kaum noch statt. Wir stehen natürlich im Austausch mit dem Außenministerium, weil über das Außenministerium laufen unsere Akkreditierungen, die wir auch alle 3 Monate nun erneuern müssen. Was die Berichterstattung angeht, also etwa Ereignisse im Kreml, zu denen wir früher sehr häufig eingeladen wurden, das alles findet wenig bis kaum noch statt und staatliche Stellen antworten teilweise auch nicht oder wimmeln uns ab.
Sie haben ja auch über die Beerdigung von Alexei Nawalny zum Beispiel berichtet. Wie offen konnten Sie da mit Menschen reden und was machen Sie, um diese Menschen zu schützen?
Ich konnte offen mit den Menschen dort reden am 1. März, aber ich wäge schon ab, wie ich die Menschen zitiere, einfach um sie zu schützen. Und ich nutze auch nicht ihre vollen Namen und zeige sie auch nicht unbedingt voll im Bild, weil wir wissen, dass die Behörden Medien auch scannen und auch Leute versuchen zu identifizieren, die sich kritisch äußern. Und deswegen muss ich da immer sehr abwägen, welches Risiko das für diese Menschen bedeutet. Ich konnte mit Menschen sprechen, das einfach aus dem Grund, es waren ja Menschen da, die kritisch sind und auch dahin gehen wollten, um Leute zu treffen, die so denken wie sie. Also wir haben ja gesehen, dass Tausende sich dort versammelt haben, um eben auch ein Zeichen zu setzen, dass sie nicht einverstanden sind mit dem Tod von Alexei Nawalny. Die Umstände sind immer noch nicht geklärt und auch zu zeigen, dass es ein anderes kritisches Russland gibt.
Wenn Sie mit, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen unkritischen Russen reden, also mit Menschen, die jetzt nicht jetzt auf einer Beerdigung sind, wie begegnen die Ihnen? Denn Sie weisen sich ja als deutsche Journalistin aus.
Das hängt immer sehr vom Thema ab. Jetzt nach dem Terroranschlag auf die Konzerthalle GroKo City Hall war ich bei den Trauernden dort, die Blumen ablegten. Dort war das überhaupt kein Problem zu sprechen. Bei Themen, die kritischer sind, insbesondere alles, was mit dem Krieg gegen die Ukraine zusammenhängt, ist es schwieriger, weil die Menschen einfach Angst haben. Wir sehen hier jeden Tag Repression. Jeden Tag werden hier Menschen, die sich kritisch äußern oder in irgendeiner Art für das Regime hier verdächtig sind oder zu kritisch sind, festgenommen. Das alles wirkt sich natürlich aus. Und natürlich spielt eine Rolle, dass ich Ausländerin bin. Dieses Label, was der Sicherheitsapparat Evan Gershkovich verpasst hat, als angeblicher Spion, das wirkt natürlich total tief rein. Wenn ich sage, ich bin Ausländerin, ich bin hier Korrespondentin, ich möchte mit Ihnen sprechen, dann höre ich halt auch schon mal so, was soll denn witzig klingen? Sind Sie etwa eine Spionin? Das klingt so lustig, aber ist es natürlich keinesfalls. Ja, also es wird wirklich schwieriger, Kontakt zu Menschen so zu finden. Wir bemühen uns meistens wirklich vorher, Gespräche sozusagen zu organisieren, klarzumachen, wer wir sind, zu erklären, was wir machen, wie wir machen, dass wir natürlich auch hier akkreditiert sind und das seit sehr vielen, vielen Jahren als Spiegel.
Was Sie dort schreiben, wird ja in Moskau auch zur Kenntnis genommen. Inwiefern zensieren Sie sich da auch manchmal selber oder müssen das auch tun?
Also ich schreibe das Wort Krieg. Wir haben hier Zensurgesetze, die ja sagen, dass man eben nicht das Wort Krieg nutzen darf, sondern von der sogenannten Spezialoperation sprechen muss. Wir als Spiegel schreiben Krieg und ich auch. Wir haben unsere Arbeit mit Beginn des Krieges und auch mit der Festnahme von Evan Gershkovich nochmal anders organisiert, einfach damit ich mich nicht selbst zensieren muss. Es geht darum, dass ich nicht über die Lage der russischen Rüstungsunternehmen schreibe, sie nicht analysiere, ich das Kampfgeschehen an der Front genauer betrachte. Das alles machen Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg. Und was auch vielleicht wichtig ist, wir berichten auch nicht mehr hier oder ich nicht mehr aus Moskau über Ereignisse in der Ukraine. Auch das haben wir klar getrennt.
Ein spanischer Kollege von El Mundo musste quasi über Nacht das Land verlassen. Deine Aufenthaltsgenehmigung wurde nach 12 Jahren nun nicht mehr verlängert. Haben Sie Angst vor einem ähnlichen Schicksal in Anführungszeichen?
Also es besteht ja ein permanenter Druck. Wir bekommen für 3 Monate jeweils hier nur die Akkreditierung und auch unsere Visa. Und damit kann der Staat uns hier jederzeit die Grundlage unseres Aufenthaltes entziehen. Und wir sehen das nicht nur beim spanischen Kollegen. Wir hatten auch in der Vergangenheit schon solche Fälle. Und meistens muss ich auf meine Papiere, auf die Zusage bis kurz vorher warten. Und natürlich macht das auch was mit mir und auch mit vielen, vielen Kollegen. Man lebt hier in ständiger Unsicherheit, ob man hier weiterarbeiten kann.
Und Sie leben da ja auch nicht erst seit gestern. Das ist wahrscheinlich auch immer schlimm, einen Arbeitsplatz, bei dem man ja schon Jahre hat, dann zu verlieren im Zweifel, ne?
Naja, es geht nicht nur so um den Arbeitsplatz. Ich habe mir meine Russlandskorrespondenz sehr gezielt ausgesucht. Mich verbindet mit dieser Region viel, auch persönlich. Und ja, das ist natürlich auch menschlich, persönlich einfach schwer. Und wenn nicht klar ist, wie es hier weitergeht und ob es weitergeht. Aber natürlich, ich habe ja gesagt, wir wägen ab, ich wäge ab täglich, wöchentlich, wie es hier weitergehen kann mit der Arbeit. Und das muss immer ein Abwägen auch der Risiken sein,
sagte Christina Hebel, Spiegelkorrespondentin aus Moskau. Nachzutragen ist, dass dort innerhalb von 24 Stunden 5 russische Journalistinnen und Journalisten unabhängiger Medien festgenommen und teilweise misshandelt wurden. In Köln will das Erzbistum das hauseigene Domradio neu strukturieren und den Sender so fit für die Zukunft machen. Solche betriebswirtschaftlichen Klischee-Aussagen wirken ja immer bedrohlich für Betroffene und so stoßen die Pläne nicht überall auf Gegenliebe. Der Programmbeirat des von der nordrhein-westfälischen Medienaufsicht lizenzierten Senders schlägt Alarm und er fürchtet um die Unabhängigkeit des Radios, inklusive des Internetauftritts und der dazugehörigen Social-Media-Kanäle. Auch der Deutsche Journalistenverband ist not amused. Der Vorwurf, Kardinal Rainer Maria Wölki wolle mehr Einfluss auf den Sender nehmen können. Annika Reker hat für uns sich die Positionen dazu einmal angehört.
Seit fast 25 Jahren macht das Domradio mit Sitz in Köln tagtäglich Programm. 30 Festangestellte und ungefähr noch einmal so viele freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blicken mit katholischer Brille auf tagesaktuelle politische und gesellschaftliche Themen. Dazu gibt es Gottesdienste, Evergreens und zeitgenössischen Pop. Obwohl das Domradio komplett vom Kölner Erzbistum finanziert wird, hat es sich eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt und in der Vergangenheit auch kritisch über das Bistum und seinen Kardinal Wölki berichtet. Die Hörerinnen und Hörer scheinen das zu schätzen. Täglich erreiche der Sender um die 50.000 Menschen. Die Website würde monatlich bis zu 1 Million Mal geklickt, sagt Erzbistumsamtsleiter Frank Hüppelshäuser stolz.
Das ist für uns ein ganz wesentliches Kommunikationsmedium. Also von daher ist es eigentlich abstrus zu denken, dass wir da irgendwo Einschränkungen vornehmen wollen, sondern wir haben ganz explizit gesagt, dass wir das stärken wollen.
Dafür will man künftig neue Formate und Kanäle ausprobieren und so auch jüngere Menschen erreichen. Außerdem soll der bisher zweiköpfigen Geschäftsführung noch ein zusätzlicher Manager vorangestellt werden. Und man will dem bisherigen Träger, dem Bildungswerk der Erzdiözese Köln, die Trägerschaft entziehen.
Wenn wir künftig beispielsweise mit dem Bildungswerk bestimmte Vereinbarungen treffen, ist das Domradio immer ein Anhängsel dieses Bildungswerkes. Und ich glaube, das ist dem Medium nicht adäquat oder nicht entsprechend. Und deshalb die Idee, die wir unter anderem diskutieren, ob es nicht eine viel bessere Lösung ist, das Ganze eigentlich viel höher zu heben, auch strukturell, organisatorisch, um es beispielsweise in eine Stiftung zu packen.
Das Bildungswerk gehört zwar ebenfalls zum Erzbistum, gilt aber als relativ unabhängig und plural. Es vereint verschiedene katholische Verbände und Organisationen unter seinem Hut. Beim Deutschen Journalistenverband kann man deshalb nicht nachvollziehen, warum das Erzbistum nicht weiter an dem Verein als Träger festhalten will. Denn man habe in der nordrhein-westfälischen Rundfunklandschaft überwiegend gute Erfahrungen mit pluralistischen Trägergesellschaften gemacht, sagt DJV-NRW-Geschäftsführer Volkmar K.
So ein Konstrukt gibt es bei Domradio Köln auch. Und dieses Konstrukt steht für eine gewisse Qualität. Und ich frage mich einfach auch als Lobbyist für Journalismus und als Gewerkschaft, was steckt dahinter? Wenn jetzt das Erzbistum hergeht und sagt, wir lösen diese pluralistische Struktur auf zugunsten einer Struktur, auf die wir leichter Zugriff haben. Das Erzbistum Köln und Erzbischof Wölki haben sich in der Vergangenheit durchaus nicht immer an die Speerspitze der Bewegung von Pressefreiheit und Meinungsfreiheit gestellt. Da darf man schon mal kritisch drauf gucken.
Auch der Programmbeirat des Domradios ist wenig begeistert. Das Kontrollgremium sorgt unter anderem dafür, dass das Programm des Senders eine gewisse Breite einhält und sich nicht nur mit Theologischem befasst. Kurz nach dem Bekanntwerden der Pläne berief der Beirat eine Sondersitzung ein. Auf dieser sei man die Umstrukturierungen im Einzelnen durchgegangen, habe aber keine Vorteile gegenüber dem Status quo erkennen können, erklärt der Vorsitzende Jürgen Wilhelm.
Das Domradio ist vielfältig aufgestellt und auch seine Lizenzvergabe und seine Frequenzvergabe sind beide bei der Landesanstalt für Medien nur deshalb erteilt worden, wegen dieser Vielfalt. Also polemisch zugespitzt könnte man sagen, es darf kein Verkündigungsradio des Erzbistums oder des Erzbischofs sein.
Erzbistumsamtsleiter Frank Hüppelshäuser wehrt sich gegen diesen Vorwurf. Eine Stiftung als Träger sei die sicherste Rechtsform überhaupt. Die journalistische Unabhängigkeit sei dadurch nicht gefährdet.
Diese Diskussion, die man da gerade führt, das ist unglaublich viel Unwissenheit, was da drin ist und Spekulationen. Ich muss ehrlicherweise sagen, das ist traurig. Aber es ist fast ein Ritual, dass dann doch vieles auf die berühmte Agenda vom Kardinal Wölki reduziert wird. Und das ist schade, ist traurig, ist aber irgendwo langweilig, weil es mitnichten dem entspricht, was wir da vorhaben. Also das journalistische Profil soll gestärkt werden, es soll weiter ausgebaut werden.
Dem Programmbeirat bleibe derzeit nicht viel anderes übrig, als den guten Vorsatz hinzunehmen, sagt dessen Vorsitzender Wilhelm.
Aber wir werden sehr darauf achten, mehr kann man als Beirat ja nicht tun, dass das, was jetzt offiziell erklärt wird, auch beibehalten wird. Sollte es auch nur den Hauch einer Durchgriffspolitik geben oder gar in eine Art Gleichschaltung tendieren, dann werden wir uns entsprechend lautstark zu Wort melden.
Und das berichtete uns aus Köln Annika Reker. In der Geschichte des europäischen Nachkriegsradios gibt es im Grunde zwei Zeitzonen, eine vor und eine nach der popkulturellen Revolution, die die Art und Weise, wie und vor allem welche Musik präsentiert wurde, in den meisten Sendern veränderte. Eine wichtige Rolle dabei spielten die sogenannten Piratensender, allen voran Radio Caroline, das vor genau 60 Jahren zum ersten Mal die britische Jugend beschallte. Der Clou, der Sender agierte von einem Schiff außerhalb der Drei-Meilen-Zone und trickste damit die britischen Behörden aus. Herwig Katzer über die Geschichte der Privatfunkpioniere auf hoher See.
Ein Schiff wird kommen und mit seiner Schiffsglocke ein neues Kapitel europäischer Rundfunkgeschichte einläuten. Die ikonische Glocke des ausrangierten Passagierschiffs Fredericia ist das akustische Erkennungszeichen von Radio Caroline. Ein Piratensender, der ab dem 28. März 1964 den Südosten Englands rockt. Die britische Jugend begeistert.
Plötzlich hörten wir diesen Sender auf der Nordsee und das war irre. Hallo, hier ist Radio Caroline. Ich fand's klasse.
Radio Caroline hebt über Nacht das britische Rundfunksystem aus den Angeln. Mehr als 40 Jahre lang hatte die altehrwürdige BBC bestimmt, was das Publikum zu hören bekommt. Vor allem endlose Gespräche und Klassik.
Zwischen 10 und 11 Uhr haben wir Housewives' Choice. Meistens die waren alte, bekannte Stücke, Oper oder so. Aber von Popmusik fast gar nichts.
Erinnert sich Graham Bonney, britisch-deutscher Beat- und Schlagerstar der 1960er und 70er Jahre, in einer WDR-Dokumentation. Die BBC-Betulichkeit kontert Radio Caroline mit in den Londoner Clubs längst angesagter Rockmusik und den coolsten DJs.
You're tuned to Radio Caroline on 199, your all-day music station. Hey.
Die Leute wollten ihre Lieblingsmusik hören. The Animals, The Who, The Beatles oder The Stones. Gleichzeitig brachten wir ihnen auch neue Musik nach. Wir waren die Ersten, die Motown und andere amerikanische Acts im britischen Radio spielten.
Die heutige Radiolegende Johnny Walker stößt 1966 zur Crew von Radio Caroline. Die Idee zu einem Rundfunksender auf See stammt vom irischen Musikproduzenten Ronan O'Reilly. Weil die BBC seine Platten nicht spielt, kauft er kurzerhand die dänische Fredericia, installiert einen Sender und lässt ab und loslegen.
Über Nacht hat, ich glaube, die BBC 90% ihrer Hörer verloren. Weil endlich, die haben etwas für das Volk gebracht. Tag und Nacht, Musik, Musik, Musik. Und es war auch lustig, wie die es verkauft haben. Good morning, on Caroline. Und es war locker und dufte und nicht immer diese Stimme. Oh, and here is the BBC. Und die reden ein Quatsch. Stundenlang.
Wie Graham Bonney geht es den meisten, übrigens nicht nur jungen Briten. Für die BBC und vor allem für die britische Regierung sind die Radiopiraten ein mächtiges Ärgernis, während Johnny Walker und sein Team mit ihrem Projekt einiges riskieren.
We knew we were doing something wrong, you know, we were breaking the law.
Uns war klar, dass wir das Gesetz brachen. Was wir da taten, war ganz schön gefährlich. Wir durften nicht mehr nach England zurück, sonst wären wir sofort ins Gefängnis gekommen.
Trotzdem, Mitte der 1960er Jahre gehen weitere Stationen von Schiffen und Bohrinseln aus auf Sendung. Der Marine Offences Act der britischen Regierung soll der Piraterie im Äther schließlich ein Ende bereiten. Um Mitternacht am 14. August 1967 werden alle Sender abgeschaltet. Doch einer widersetzt sich.
This is Radio Caroline. It is now 12 midnight.
Hier ist Radio Caroline und es ist jetzt 12 Uhr Mitternacht. Denkt dran, dieser Sender gehört euch und das Recht darauf kann euch niemand nehmen.
Johnny Walker und die Crew von Radio Caroline funken also weiter. Aber im September des gleichen Jahres schlägt die BBC zurück, erinnert sich der damalige Hörer Graham Bonney.
Was haben die gemacht? Fast genau das Gleiche wie die Piratensender und mit die gleichen DJs. The Voice of Radio
One. Mit jugendlicher Anmutung gewinnt die BBC Hörerinnen und Hörer zurück. Doch Radio Caroline bleibt populär und trickst weiter gegen die Behörden. Nach jahrelangem Hase- und Igelspiel entern britische und niederländische Seekräfte 1989 das Schiff und zerstören die Sendeanlage. Ein Jahr später feiern die Radiopiraten eine Wiederauferstehung. Caroline, Caroline, Caroline. Diesmal sogar mit offizieller Lizenz zum Senden. Die Fredericia ist allerdings längst verschrottet. Das letzte Nachfolgeschiff liegt in der Nähe von Dover auf Grund. Beim Klabauter, war's das mit dem Mythos Caroline? Nein. Die Legende lebt und sendet noch heute ab und an von einem Museumsschiff, der Ross Revenge, auf Mittelwelle bei Essex und natürlich im Netz.
Herwig Katzer gratulierte Radio Caroline zum 60. Ein weniger schönes Jubiläum gibt es in der nächsten Woche. Am 4. April vor 10 Jahren wurde nämlich die deutsche Fotografin und Pulitzer-Preisträgerin Anja Niedringhaus in Afghanistan erschossen. Wir erinnern Sie an sie morgen um 15.05 Uhr und zwar mit einer Live-Sendung aus ihrer Heimat Höxter. Dort erinnert nämlich das Dokumentationszentrum Forum Anja Niedringhaus an die Fotojournalistin, die vor allem den Alltag der Menschen in Kriegssituationen mit der Kamera begleitet hat. Ihr Leitsatz, wenn ich es nicht fotografiere, wird es nicht bekannt. Bettina Köster wird mit ihren Gästen der Frage nachgehen, welchen Einfluss Fotos aus Kriegs- und Krisengebieten haben können. Wir freuen uns über Ihr Interesse morgen und natürlich auch heute. Medias Res war das. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Beetz.